Vater Gott, wir danken dir, dass du Brot hast für uns, deine Kinder, dass du uns versorgst mit deinem guten Wort. Und ich möchte dir vor allen Dingen die Ehre geben für alles. Und ich möchte dir danken, Herr, für das Wort heute Morgen, dass wir lernen, dass wir wachsen und dass unser Glaube, dass er explodiert und dass er wirklich gestärkt wird, sodass wir den Dingen, die der Teufel sich ausgedacht hat, um uns zu ärgern, begegnen können, voller Kraft und voller Mut, ja, und voller Zuversicht. Ehre sei dir. Geist Gottes, wirke in jedem von uns. Wir lieben dich, Herr. Amen. Amen. Ich habe die Predigt genannt, heilende Liebe. Heilende Liebe. Und wir waren ja die letzte Woche in Schottland und wir haben eine ganz neue, tiefe Wahrheit mitgenommen. Und der Bernd hat sie schon gesagt, er hat auch eigentlich schon eine Menge gepredigt heute Morgen. Und die Wahrheit, die auch in mein Herz ganz tief hineingefallen ist, ist die Tatsache, Gott liebt mich. Und wisst ihr, das kann man vergessen, selbst wenn man das irgendwann im Leben schon mal früh erkannt hat. Gott ist nicht daran interessiert, mich fertig zu machen, mich klein zu kriegen, mich wegzuschicken oder abzulehnen, sondern Gott ist für mich. Gott ist einfach für mich, so ohne, ob du jetzt mit 15 gepredigt hast oder nicht, das spielt dafür gar keine Rolle. Ja? Er ist für dich, absolut und uneingeschränkt. Und das ist in der letzten Woche ganz, ganz tief in mein Herz gefallen. Und wisst ihr, es gibt ja viele Möglichkeiten, über Glauben und über Heilung zu predigen. Aber ich bin zutiefst davon überzeugt, dass es am tiefsten, am effektivsten, tiefsten, besten, grundlegendsten ist, wenn wir das mit der Liebe Gottes in Verbindung bringen. Weil wenn es gelingt, dass in unser Herz die Überzeugung fällt, dass es da einen Gott gibt, der stark, kraftvoll, allmächtig ist und der für mich ist, der mich liebt. Wenn ich diese Liebe ergreife und glaube, es ist mit der Heilung und mit dem anderen Zeug gar nicht so schwer, wisst ihr? Weil, ja, weil er mich liebt. Es gibt zwei Geschichten in der Bibel, die wir angucken, eine etwas länger und eine etwas kürzer. Die erste ist die wir länger angucken. Bitte schlagt, wenn ihr eine Bibel habt, Matthäus, das 20. Kapitel auf. Und zwar lesen wir die Verse 29 bis 34. Matthäus, Kapitel 20, ab Vers 29. Da geht es um die Heilung zweier blinder Männer. Und als sie von Jericho auszogen, folgte ihm eine große Volksmenge nach. Und siehe, zwei Blinde saßen am Weg. Als sie hörten, dass Jesus vorüberziehe, riefen sie und sprachen. Die Elberfelder schreibt, glaube ich, schrien sie: Herr, du Sohn Davids, erbarme dich über uns. Und das Volk ermutigte sie sehr. Schreit weiter, bis Jesus stehen bleibt. Nee, Ingrid, ohne Bibel sagst du nee. Traust du dich das hier so einfach? Nee, stimmt, es steht hier gar nicht. Sondern das Volk gebot ihnen: Halte den Mund. Sie sollten schweigen. Eingeschüchtert, wie sie nun waren, gingen sie nach Hause und blieben blind. Stimmt auch nicht. Was habt ihr denn für eine Übersetzung? Was steht denn hier? Sie aber riefen nur noch mehr und sprachen: Herr, du Sohn Davids, erbarme dich über uns. Und Jesus ging vorüber, stand still. Nein, okay, ich fange jetzt auf, euch zu irritieren. Jesus stand still, rief sie und sprach: Was wollt ihr, dass ich euch tun soll? Sie sagten zu ihm: Herr, dass unsere Augen geöffnet werden. Da erbarmte sich Jesus über sie und rührte ihre Augen an. Und sogleich wurden ihre Augen wieder sehend und sie folgten ihm nach. Ein wunderschöner Heilungsbericht der Schrift. Und der erste Punkt, der mir aufgefallen ist bei diesen zwei blinden Männern, ist: sie haben Jesus nicht gesehen. Sie konnten ihn nicht wahrnehmen. Sie konnten nicht wissen, er ist jetzt da hinten vorne, links oder rechts. sondern sie waren worauf angewiesen? Auf andere. Sie waren darauf angewiesen, dass es Menschen gab, die Jesus sehen konnten und die ihnen sagten, ey, da musst du hin oder ein bisschen vorne mehr an den Weg, da kommt er gleich vorbei. Da ist er. Und ich glaube, jeder, der Christ geworden ist, oder in den meisten Fällen ist es so, bevor wir Jesus begegnen, da gab es andere, die haben ihn vor uns gesehen. Die haben ihn wahrgenommen, die haben ihn gekannt. Und die haben uns gesagt, ey, da musst du hin. Wenn du irgendein Problem hast oder wenn du deine ganze Lebensschuld und deine ganze Lebenslast loswerden willst, da ist Jesus. Auch wenn du den noch nicht siehst, du musst mir jetzt einfach mal glauben, weil ich sehe den. Ich weiß ganz genau, da ist er. Da sind zwar viele Leute drumherum und das Getöse und Krach. Aber ich weiß, da hinten, der mit den Haaren oder so, das ist Jesus. Ja? Ich kenne ihn. Und so haben sie zunächst mal nur das gehabt, was andere gesagt haben und was sie mit ihren Ohren gehört haben. Aber sie haben ihn nicht selber gesehen. Aber sie haben geglaubt und sie haben angefangen zu erwarten, dass etwas passiert. Ich habe ja eben so ein bisschen mit euch rumgespielt und habe gesagt, die waren dann entmutigt und haben den Mund gehalten und sind nach Hause gegangen und blind geblieben. Ich glaube, dass das mir ganz oft so gegangen ist, dass ich mich habe einschüchtern lassen von dem Schrei des Teufels, halt den Mund, es nützt doch eh nichts, lass das mit dem Beten mal sein. Ändert sich doch nichts. Glaubst du, dass da jetzt groß was passiert? Und diese Männer waren aber so verzweifelt und so innerlich zerbrochen und von ihrer Not so gebeutelt, dass es denen total egal war. Da war kein Stolz mehr übrig, glaube ich. Da war kein sich beeindrucken lassen von irgendjemand mehr übrig. Die wussten nur, wir sind blind, wir haben eine Riesennot, wir können unser Geld wahrscheinlich nicht verdienen, wir können nur betteln, wir haben ein ganz elendiges Leben unter diesen Vorzeichen vor uns. Und sie haben geglaubt, da ist einer, der kann und will uns helfen. Und in dieser Verzweiflung haben sie eben ihren Mund nicht gehalten. Wenn du richtig verzweifelt bist und wenn du nicht mehr weiter weißt, dann schreist du zu Gott und dann hörst du auch nicht auf damit. Worte. Die Bibel sagt, Tod und Leben stehen in der Gewalt der Zunge. Und das waren Worte des Todes, die das Volk ihnen gesagt hat. Halt den Mund. Halt den Mund, halt die Klappe. Du nervst. Das ist jetzt nicht wichtig, was du willst. Worte des Todes. Und wisst ihr, der Feind ist unterwegs und hat auch ganz viele Worte für uns, um sie auszusehen. Der Bernd hat über Saat und Ernte geredet. Und eine kleine Saat des Zweifels. Sollte Gott wirklich gesagt haben? Ach komm. Musst du nicht so ernst nehmen. Guck mal. Eine kleine Saat des Zweifels macht oft so viel kaputt. Ich möchte euch erinnern an eine Geschichte, die lesen, oder ich lese vielleicht 2, 3 Verse aus dieser Geschichte. König David ist ja in vielem ein Bild auf Jesus Christus hin. Und es gab einen, der hat auch ganz gezielt Zweifel gesät. Und das war sein eigener Sohn. Ihr kennt die Geschichte von dem Absalom, diesem wunderschönen, makellosen Mann, der sich irgendwann ins Tor setzte und jedem sagte, der zum König unterwegs war, hey Ulrike, mach dir die Mühe nicht, geh wieder nach Hause. Der interessiert sich nicht für dich. Ach, der doch nicht. Was meinst du, der hat Zeit für dich? Du bist viel zu klein, unter 1,60 ist keine Chance. Nur gestandene Männer, die Kriegsdienst zu tun können, die können zum König marschieren. Aber bei mir, ja, ich bin auch unter 1,60. Komm, wir zwei, brauchst nicht zum König gehen. Das hat er gemacht. Und er hat die Leute vom Segen des Königs ferngehalten. Und das will der Teufel mit uns machen. Er will dir einreden, dass es nichts nützt, dass deine Gebete kraftlos sind. Dass es sinnlos ist, beim König vorzusprechen und dich zu entmutigen. Aber diese Worte musst du ignorieren. Genau wie die 2 blinden Männer hier. Und das einzig Richtige, was dich deines Augenlichts wieder näher bringt, ist es, gerade weiter zu schreien und sich nicht davon beeindrucken zu lassen. Sie waren total hilflos, unsere beiden. Ihnen war es total egal, was die Leute über sie dachten. Weil wenn mir wichtig ist, was die Leute über mich denken, tue ich, was die Leute mir sagen. Stimmt's? Die Leute, was soll dann die Nachbarn denken? wenn ich jetzt hier so laut bete und habs Fenster gekippt. Das geht nicht. Das geht nicht. Oder kann ich singen, wenn ich durchs Feld spazieren gehe? Was denken denn die Leute? Das geht nicht. Also wenn mir wichtig ist, was Leute denken, dann schreie ich nicht zu Gott. Dann mache ich das schön, diskret. Oder das war nicht diskret, was die hier gemacht haben. Das war laut. Das war verzweifelt. Ihnen war es egal, was die Leute gedacht haben. Und sie haben Erfolg gehabt. Weil Jesus ist doch stehen geblieben bei der Frau unter 1,60 und bei den zwei Blinden. Er ist stehen geblieben. Und alleine, wenn ich mir das vorstelle, das verschlägt einem doch den Atem, oder? Da ist dieses Getöse, da ist diese Aufregung, da weiß ich, jetzt kommt Jesus, dieser Mensch, der wahrscheinlich der Messias ist, der von Gott Gesandte, und ganz viel Aufregung, und ich schreie, und auf einmal passiert was. Ich sehe es nicht, aber ich höre es. Irgendwie verändert sich was. Leute werden ruhiger, die Bewegung, der Wind der vorbeigehenden Leute hört vielleicht auf. Und jetzt weiß ich, ich kann ihn fühlen. Ich meine, wir können Gott ja mit unseren natürlichen Augen auch nicht sehen. Aber oft kannst du ihn fühlen. Ja? Und gerade wenn du die manchmal schließt, deine Augen im Gebet oder so, dann spürst du, Gott ist jetzt da. Er ist da, er ist stehen geblieben. Und das, finde ich, ist so ein begeisternder Moment, so ein starker Moment. Jesus steht da. Und dann passiert etwas, da steht nicht, er hat sie sofort geheilt, sondern dazwischen gab es eine kurze Konversation. Und Jesus hat gefragt, was willst du, dass ich dir tun soll? Das heißt, sie mussten beten, sag ich jetzt mal, so verstehe ich das. Das heißt, Jesus war da, aber sie mussten bitten, sie mussten beten. Das war das, was sie noch getrennt hat von ihrem Wunder. Und das ist ja auch demütigend. Du liebe Zeit, da stehst du da, jeder sieht, dass du blind bist, schreist und guckst irgendwie vielleicht deine Augen, man sieht es. Und dann fragt er, der ja auch als Sohn Gottes alles wissen muss, ja, erst recht, was die anderen auch alle wissen, die nur ganz normale Menschen sind. Was willst du, dass ich dir tun soll? Ja, weißt du das denn nicht, Jesus? Muss ich dann jetzt extra nochmal was? Ja, bete. Bring ihm deine Not. Bring Jesus deine Not, deine Krankheit und deine Hilflosigkeit. Und dann steht hier, jetzt habe ich es verschlagen, dann steht hier, er erbarmte sich, und in meiner Elberfelde zu Hause, da steht, Jesus war innerlich bewegt. Und das habe ich ganz oft gelesen in der Bibel im Zusammenhang mit Heilung, auch an anderen Stellen, aber auch ganz oft, wenn es um Heilung geht. Jesus war innerlich bewegt. Das heißt, er war jetzt nicht da, um etwas für sich zu haben, um etwas zu demonstrieren oder um etwas kalt abzuliefern, ja, sondern es hat etwas mit ihm gemacht. Er hat Gefühle gehabt, er hat diese Leute geliebt und er hat gesehen, was der Feind mit ihnen gemacht hat und wie zerstört ihr Leben war. Und ich stelle mir das so vor, dass Jesus vor diesen beiden stand, und ich meine, er war ja nun auch Fleisch und Blut und viele Menschen, die seine Aufmerksamkeit wollten, und das ist schwer, sich dann auf einen zu konzentrieren, aber in dem Moment war seine Konzentration auf diesen beiden Männern, und ich stelle mir vor, wie er vor ihnen steht und sie anguckt in all ihrer Schäbigkeit und Armut und in all ihrer Not, und wie es ihn einfach innerlich zerreißt. Wie die Liebe Gottes war, sich da in seinem Herzen bewegt und sich ihnen total zuwendet. Er steht vor ihnen und konzentriert all seine Liebe auf diese beiden Menschen. Der Bernd hat eben eine Stelle gelesen, aus Johannes 15 oder zitiert, über Freundschaft. Und der beste Freund, den du haben kannst, ist Jesus. Jesus ist der beste Freund, den du je haben kannst. Und von ihm kannst du eine ganze Menge lernen über Freundschaft. Johannes 15 kannst du zu Hause lesen, Verse 9 bis 14. Und in den Sprüchen steht, kann man sich leicht merken, Sprüche 17, Vers 17, ein Freund liebt zu jeder Zeit, und als Bruder für die Not wird er geboren. Und wir gucken jetzt mal auf Jesus und sehen, Jesus ist auch mein Bruder in der Not. Jesus geht nicht weg, wenn es mir schlecht geht. Es gibt Leute, die sagen, ah, ich bin jetzt krank und bin immer noch nicht geheilt und ich komme jetzt nicht mehr in Gottesdienst, sondern das, weil dann bin ich ja ein schlechtes Zeugnis. Wisst ihr, was das für ein Schrott ist? Ist das nicht furchtbar, dass wir denken, wir müssen erst perfekt sein, bevor wir da sein dürfen? Erst vollkommen sein, erst geheilt sein. Das heißt jetzt nicht, dass wir uns ausruhen und nicht mehr unsere Heilung im Glauben versuchen, uns zu erkämpfen, ja? Dass wir faul werden und nicht mehr die Bibel lesen oder so. Das meint es jetzt nicht. Aber es heißt, dran zu bleiben. Und es heißt auch, Gott geht nicht weg, wenn es dir schlecht geht. Gott geht auch nicht mal weg, wenn du versagst. Gott hat Petrus nicht absaufen lassen, als er auf den Sturm geguckt hat, oder? Wir würden das manchmal machen. So, siehste, hast du auf die Umstände geguckt? Blub, 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 blub. Fort. Nein, hat er gar nicht gemacht. Barmherzigkeit war da. Er hat zugepackt. Und wenn du am Absaufen bist und du merkst, einer packt zu, könnte sein, dass es Jesus ist. Sogar sicher, dass er es ist. Weil er sich auch von deinem Versagen und von deinem Unglauben und von deinem Zweifel nicht wirklich beeindrucken lässt. Sondern er ist hinter dir her und er weiß, es geht wieder aufwärts. Und er will zupacken. Jesus ist dein Bruder in der Not und er liebt zu jeder Zeit. Er hört nie auf, dich zu lieben, egal was du verzapfst oder anstellst. Die Bibel lehrt uns das und wir vergessen das manchmal. Jesus ist der Freund der Sünder, der Freund der Zöllner, der Betrüger, der Huren, der Versager, der Schwachen, der Belächelten und der Kleinen sowieso. Amen. Und das Einzige, warum das so ist, ist seine Liebe. Es kommt alles nur von dieser Seite, nicht von deiner. Und Benny Hinn hat das gesagt, wir waren da letztes Jahr im Juli und das hat mich sehr berührt. Ist nicht so neu, aber doch wieder neu. Jesus steht vor dir und wartet, dass du ihn bittest, damit er dich endlich heilen kann. Dass dieser Schnitt, dass diese Schnittstelle des Glaubens, dass dieser Kontaktpunkt zustande kommt und wächst, ja, und dass du ihn einlädst und dass es möglich ist, dass er dich berühren kann, weil er will das mindestens so wie du. Noch mehr will er dich heil machen und segnen. Wenn Jesus uns so sehr liebt, dann können wir ein paar Verse aus dem sogenannten Hohelied der Liebe mal mit dem Namen Jesus belegen. Es hilft auch so ein bisschen, diese Liebe zu glauben oder festzuhalten. Und das mache ich jetzt einfach mal so ein bisschen umformulieren. 1. Korinther 13 ab Vers 4 in der neuen Version klingt dann so. Jesus ist langmütig, also geduldig heißt es, und gütig. Jesus ist nicht neidisch. Jesus prahlt nicht. Jesus bläht sich nicht auf. Jesus ist nicht unanständig. Und Jesus sucht nicht das Seine oder solche, die genauso sind wie er. Jesus lässt sich nicht erbittern. Und Jesus rechnet Böses nicht zu. Er hat selbst die geliebt, die ihn gekillt haben. Das ist unfassbar und groß und herrlich. Jesus freut sich nicht an der Ungerechtigkeit. Jesus freut sich aber an der Wahrheit. Jesus erträgt alles. Jesus glaubt alles. Jesus hofft alles. Und er erduldet alles. Die Liebe Jesu hört niemals auf. Amen. Es gibt zwei Möglichkeiten zu reagieren auf Krankheit oder Not in anderer Weise. Ich kann aus Angst reagieren oder aus dem Glauben. Und die zweite biblische Geschichte, die wir jetzt kurz anschauen, steht im zweiten Buch der Könige, im 4. Kapitel. Es ist die Geschichte einer Mutter. 2. Könige 4, und ich lese euch das in Auszügen nur vor, weil das ist recht lang. Oder ich erzähle euch einen Teil und lese einen Teil. Es war eine Frau, die konnte keine Kinder bekommen und die hat Elisa, den Mann Gottes, gekannt und er hat über ihr prophezeit, dass sie einen Sohn bekommt und sie wurde schwanger, sie bekam einen Sohn, der wurde größer und dann kam ein Tag, in Vers 18, als aber der Knabe heranwuchs, geschah es eines Tages, dass er zu seinem Vater, zu den Schnittern hinausging. Da sprach er zu seinem Vater, mein Kopf, mein Kopf. Jener aber befahl einem Knecht, trage ihn zu seiner Mutter. Der hob ihn auf und brachte ihn zu seiner Mutter. Und er saß auf ihrem Schoß bis zum Mittag, dann starb er. Da ging sie hinauf und legte ihn auf das Bett des Mannes Gottes, schloss hinter ihm zu und ging hinaus. Jetzt erzähle ich wieder weiter. Sie hat ihrem Mann gesagt, ich mache mich auf den Weg zu dem Mann Gottes. Sie hat ihm kein Wort gesagt, dein Sohn ist gerade gestorben. Sie hat diese Tatsache völlig verschwiegen, ignoriert. Krass, die Frau. Voll unglaublich, was sie gemacht hat. Und sie hat ein Ziel gehabt, den zu finden, wo sie wusste, der hat irgendwie den Kontakt zu Gott. Ja, so wie wir manchmal gehen, was weiß ich, zu Benny hin oder zu Reinhard Buch oder. Okay, bei uns ist es anders. Wir haben den Heiligen Geist selber, ja. Aber sie wusste, wo kann ich Hilfe finden? Letzten Endes, bei Gott kann ich Hilfe finden. Er kann die Situation umkehren. Und alles, was sie tut, ist fokussiert und sie gibt Gas, sie gibt Tempo, sie gibt dem Esel die Sporen, ja, und richtet ihren Weg da ganz hin. Ihr passiert das Schlimmste, was einer Mutter passieren kann, nämlich, dass sie ihr Kind verliert und sie spricht mit niemandem drüber. Sie gibt kein negatives Wort über ihre Lippe, kein einziges negatives Wort, sondern sie handelt zügig und entschlossen und richtet sich auf Gott aus. Dann kommt sie dahin und dann will der Elisa erst seinen Diener mitschicken, der kann den Job auch erledigen, Tote auferwecken, braucht man nicht selber hingehen, ne? Kann man ja auch den anderen schicken. Und sie sagt, nee, mein Freund, du kommst mal schön selber mit, das machen wir ganz ordentlich. Das ist keine Chance. Und sie ist voller Glauben und voller Verzweiflung und voller Entschlossenheit. Okay, und wer hartnäckig ist, ne? Wie sagst du, fröhliche Penetranz? Nicht fröhlich, aber sie war penetrant. Sie hat ihr Ziel erreicht, er kommt mit. Und dann geht er in das Zimmer, wo sie das tote Kind eingeschlossen hat. Und er ist immer noch tot, sagt die Bibel. Kein Leben in ihm. Und da lese ich ab Vers 33. Und er ging hinein und schloss die Tür hinter ihnen beiden zu und betete zu dem Herrn. Ich denke, er hat sich Wegweisung, hat sich Leitung geholt. Gott, was mache ich jetzt hier? Dann stieg er hinauf und legte sich auf das Kind und er legte seinen Mund auf den Mund des Kindes und seine Augen auf dessen Augen und seine Hände auf dessen Hände und breitete sich so über es, dass der Leib des Kindes warm wurde. Danach stand er auf und ging im Haus einmal hierhin, einmal dorthin. Dann stieg er wieder hinauf und breitete sich über ihn. Dann nieste der Knabe 7-mal, danach tat der Knabe die Augen auf. Und er rief Gehasi, sein Diener, und sprach, ruf die Schunamitin. Und er rief sie, und als sie zu ihm hereinkam, sprach er, da, nimm deinen Sohn. Und sie kam und fiel nieder zu seinen Füßen, neigte sich zur Erde und sie nahm ihren Sohn und ging hinaus. Was ich auch entspannend fand, selbst bei Elisa, der jetzt die doppelte Salbung von Elia hatte, der musste auch noch mal, der ist auch noch im Haus hin und her gerannt. Bist du schon mal im Haus hin und her gerannt nachts, wenn eins deiner Kinder krank war und hast gebetet und es ging immer noch schlecht und du warst, oder selber hast gekämpft? Er hat auch eine Weile gekämpft. Das hat mich ermutigt, nicht aufzugeben beim ersten Mal, sondern dran zu bleiben. Und das soll dich ermutigen, wenn du es auch schon versucht hast und es ist noch kein Durchbruch da. Aber Gottes heilende Liebe, das ist ja der Punkt heute Morgen, heilende Liebe fließt durch diesen Mann in dieses Kind und Gott bringt es wieder zum Leben zurück. Wow, das ist stark. Und wir können von dieser Frau eine Menge lernen. Wir können von ihr lernen, nicht in was hätte passieren können? Sie hätte schreien. Ich habe mal Leute begleitet, die ihr Baby verloren haben. Da bist du nicht still. Da ist dir auch egal, was die Leute denken. Und sie hat gewusst, Gott, der mir diesen Sohn gegeben hat, der wird ihn auch wieder zum Leben erwecken können. Wir können im Glauben reagieren oder in Angst. Beides geht nicht. Das eine schließt das andere aus. Entweder ich habe Angst, oder ich vertraue trotzdem. Und ich habe letzte Woche in Schottland etwas Tolles erlebt. Und das erzähle ich euch jetzt. Ein paar wissen das schon, die meisten wissen das gar nicht. Es war ein super Erlebnis. Es war etwas, von dem du dir mit Sicherheit wünschst, dass es dir in deinem ganzen Leben nie passiert. Und das ist mir passiert. Letzten Mittwoch. Herr Bernd und ich waren die ersten drei Tage, Montag bis Mittwoch, in Dundee. Das liegt auch in Schottland. Loch Ness ist noch etwas mehr nördlich, also da waren wir nicht. In einem Hotel und haben dort für Pastoren-Ehepaare ein Begegnungswochenende besucht. Und das war fertig und die haben so zwei Lektionen zusammengezogen, zwei Einheiten, haben gesagt, wir machen dann die Kaffeepause hinterher Und dann gibt es noch eine Hochzeitstorte. Also sie waren super liebevoll zu uns. Sie haben eine Hochzeitstorte vorbereitet mit Kerzen und Rosenblätter im Bett. Und das, also das erzähle ich euch dann ein andermal. Also ganz, ganz viel Liebe haben sie uns geschenkt. Und wir mussten das Zimmer räumen um 12 Uhr und sagten, okay, wir holen schnell die Koffer aus dem Zimmer und dann gehen wir Kuchen essen. Und ja, das fährt der Stock, da läuft man nicht zu Fuß, schon gar nicht mit dem Koffer, dann wieder runter. Und dann standen ein Haufen Leute, weil die Pause gerade begonnen hatte, vor dem Fahrstuhl. Und der Bernd sagte, oh, komm, da passen wir noch mit rein. Aber der war eigentlich schon voll. Ich sagte, nee, komm, wir warten. Bescheiden, wie ich bin. Und er sagte, nee, wir gehen. Und schwupps, stand ich im Fahrstuhl und drückte den Knopf oder jeder sein Stockwerk. Noch zwei Leute nach uns. Also wir waren 10 Leute in diesem Fahrstuhl. Und wisst ihr, was passiert ist? Es ging nur kurz bergauf und dann war nichts mehr. Wir sind in diesem Fahrstuhl stecken geblieben. Es war ein sehr moderner Fahrstuhl. Der hatte für Blinde zum Fühlen die Stockwerke und er hat gesprochen, ganz im Ernst. Das war so. Er sagte dann halt auf Englisch logischerweise fourth floor oder sowas, ja, vierter Stock oder door open und so. Und da sagte er lift overloaded. Lift overloaded, please leave the cart oder car oder wie auch immer das Ding heißt. Ja, habe ich gedacht, guter Mann, würde ich ja unheimlich gerne machen, aber geht nicht, ja. Also wir waren 10 Leute, Maximum steht da immer ja dran, 10 Leute, 800 Kilo, es waren mehr Männer, es war eine Person, die sehr, sehr dick war, ja, weiß ich nicht, wie schwer, die, wir haben gut gegessen in den Tagen in dem Hotel und es waren alles Leute aus diesem Eheding, ja, also alles Pastoren und ihre Frauen, also mehr, ja, Anteil von Männern, ein Ehepaar aus Irland stand da. Noch ein anderes Ehepaar. Der Einzige, der was zu trinken dabei hatte, stand so schräg links von mir. Den habe ich schon mal so ein bisschen anvisiert. Und das der Einzige war, der noch eine halbe Cola-Flasche dabei hatte. Und es wurde unmittelbar sehr, sehr warm. Und die Luft wurde sehr, sehr dick. Müsst ihr mal ausprobieren, also, falls ihr mir das jetzt nicht glaubt. Das geht super, super schnell. Dann haben wir natürlich um Hilfe gerufen. Ein Mann aus Dundee selber, der Gordon, der stand da an dem Knopf und der drückte dann den Alarm. Und dann haben wir geklopft. Und bis die Leute endlich mal gerafft haben, dass hier welche feststecken, das hat schon ein bisschen gedauert. Wir haben Hilfe gerufen und dann ist die Stimme, dieses Lift overloaded, ging dann in einen Piepton über. Das heißt, wir standen da, du stehst so in einem Fahrstuhl mit 10 Leuten, der war nicht groß und es piepst ständig so. Kennt ihr dieses Alarmsignal, was wir hier im Kino mal hatten? Super. Und wie hat die Iris reagiert? Voll im Glauben, nee. Furchtbar habe ich mich gefühlt. Ich habe Angst gehabt, ich habe Panik gekriegt. Ich habe an all die Geschichten gedacht von Leuten im Fahrstuhl, die ich jemals gehört habe. An den Film mit Götz-George habe ich gedacht. Wie heißt er denn? Ja, abwärts, ja, abwärts. Ich habe dem Mann seine Cola, denke ich, würde das reichen für 10, ja, wenn jeder nur einen Schluck. Und mit der Luft, dann hat einer ein 10-Pence-Stück genommen, so eine Münze und hat die dann zwischen die Fahrstuhltüren geklemmt. Da kam so ein Luftzug, da waren so 2 Zentimeter ein Spalt. Das hast du schon voll gemerkt. Dann hat mein Mann und ein anderer Mann, die haben dann diese innere Fahrstuhltür aufgedrückt. Und was haben wir gesehen?
Mauer.
Super, gell? Weil ein Stück waren wir ja hochgefahren. Aufwärts statt abwärts. Und also du hast überhaupt keine Chance. Da war auch kein Spalt. Ich dachte, naja, vielleicht passe ich da, ne, so runter, dann kann mich einer auf. Wäre mir alles egal gewesen. Ich hätte das bestimmt, ging nicht. Wir waren genau so, wie die Tür lang war, gefahren. Kein Klo, keine Bewegungsfreiheit, kein Trinken. Und wisst ihr, was das Schlimmste für mich war? Keine Kontrolle. Es gab nichts in diesem Scheißfahrstuhl, was ich hätte tun können, um da rauszukommen. Es gab nichts, was ich hätte machen können. Die 2 Männer haben noch da vorne rumgewurschtelt, Tür aufgedrückt und wieder zu. Ich konnte nichts tun, um die Situation zu ändern. Ich konnte mich nicht selber retten. Ja? Okay, irgendeiner, wir waren ja lauter Pastoren, sagte dann nach 3-4 Minuten, wir könnten mal beten. Und den Heiligen Geist um Hilfe bitten. Und dann haben sie auf Englisch, oh, Holy Spirit und so, ja. Das war schon ganz gut. Und die Leute haben schon, ich habe dann so tiefer geatmet und der eine oder andere guckte dann schon von der Seite, bist du in Ordnung und so, naja, ist schon okay, aber ja. Das Lustige war, was mich auch sehr ermutigt hat, der zweite Fahrstuhl, das Hotel hatte nämlich 2, war schon kaputt seit dem Tag, wo wir angekommen waren. Da stand die ganze Zeit ein Schild und das war nicht sehr glaubensstärkend in dem Moment, so das Gefühl, das könnte länger dauern. Okay, dann haben sie das Ding resettet, ihr wisst ja, ich bin hier, also ich bin wirklich rausgekommen. Und sie haben dann von Hand irgendwie mechanisch das Teil wieder nach unten ins Erdgeschoss geruckelt und haben uns aus dem Fahrstuhl rausgelassen. Das war ein sehr entspannender Moment. Dann sind wir mussten ja das Zimmer nun räumen, über die Treppe, 4 Stockwerke, die Treppe hoch und haben unsere Koffer geholt. Und ich habe zum Bernd gesagt, ich gehe nicht mehr in diesen Fahrstuhl. Ich. Und der Bernd sagt, wieso denn? Die machen den jetzt ganz und willst du mit dem Koffer die Treppe da runter? 2 schwere Koffer? Nö. Dann gehe ich allein, ich nehme deinen Koffer dann mit. So habe ich meinen Mann vor den Fahrstuhl gestellt, der dann nach einer, weiß ich nicht, Viertelstunde ging der halt, wie das Zimmermädchen sagte, ja, der geht jetzt wieder. Dann haben wir gefragt, ich habe gefragt, ob das öfter passiert. Och, sagt sie so ab und zu, kann das schon mal sein. Und dann habe ich gesagt, hier Bernd, hast du meinen Koffer, goodbye. Ich habe schon Pläne geschmiedet, okay, wenn er jetzt wieder stecken bleibt, dann hat er schon mal Luft, weil er ist alleine. Und ich kann von außen für ihn beten und ich habe ja das im Auge. Wenn er jetzt nicht gleich unten ankommt, kann ich sofort Hilfe holen. Und das ist ja so. Dann bin ich also Richtung Treppe marschiert und habe unterwegs, so in der Hälfte, bin ich stehen geblieben. Da habe ich gedacht, nee, ich hatte schon wieder Angst. Schon wieder aus Angst da irgendwie reagieren und mich von diesem Ding beherrschen lassen. Nee, habe ich gedacht. Dann bin ich zum großen Erstaunen meines Mannes umgedreht und habe gesagt, ich fahre mit dir im Fahrstuhl nach unten. Der kam dann auch gerade und es ist alles gut gegangen. Ja, er ist ein paar Mal, stimmt nicht ganz, er ist immer bis zum 3. Stock und wieder runter. Er kam gar nicht, er hat irgendwie noch so ein bisschen eine Macke gehabt, aber dann kam er zu uns und er hat uns heil und schnell mit offener Tür wieder nach unten entlassen, samt Koffer. Und wisst ihr, warum das so gut für mich war? Es ist ein einschneidendes Erlebnis, das vergisst du nicht mehr, weil du hast Angst und es ist eine ganz bescheuerte Situation. Aber Gott hat zu mir geredet durch diesen Fahrstuhl. Gott hat zu mir gesagt, Iris, warum hast du dich gefürchtet? Weißt du denn nicht, dass egal wo du drin steckst und wo du feststeckst, dass ich dich immer wieder rausholen werde?
Liebe Hörerin, lieber Hörer, mein Name ist Bernd Zehtrümper. Ich bin Pastor des Christuszentrums Limburg. Ich freue mich sehr, dass Sie sich die Zeit genommen haben, diese Aufnahme anzuhören. Möglicherweise sind Sie überrascht über die Art, wie hier über Gott gesprochen wird, und Sie fragen sich, ob es wirklich möglich ist, Jesus heute persönlich zu begegnen. Jesus Christus ist real. Tatsächlich ist unser Verstand nicht fähig, diesen wunderbaren Gott der Bibel ganz zu erfassen. Die Bibel lehrt uns, dass wir uns nur auf eine einzige Weise Gott nähern können. Durch Glauben. Jesus machte uns anhand des weltbekannten Senfkornbeispiels deutlich, dass wir nicht überfordert sein würden, genug Glauben aufzubringen, um ihm zu begegnen. Niemand wird Nachfolger Jesu Christi, nichts anderes bedeutet das Wort Christ, ohne Jesus als Herrn über sein Leben anzunehmen. Die Voraussetzungen sind für viele fast zu leicht. Wenn sie glauben, dass Jesus der Sohn Gottes ist, dass er für ihre Schuld am Kreuz starb und nach 3 Tagen von den Toten auferstand, erfüllen sie bereits die Hälfte der Voraussetzungen. Die andere Hälfte ist ihr Wunsch, von ihrem bisherigen Lebensstil umzukehren und von nun an Jesus Christus die uneingeschränkte Herrschaft über ihr Leben zu geben. Die Folgen werden sie erstaunen. Plötzlich sind sie nie mehr allein. Jesus Christus hat ihnen versprochen, immer und überall bei ihnen zu sein. Er ist von dann ab ihr Helfer. Er hört ihnen zu, er tröstet sie und er hilft ihnen aus jeder Krise ihres Lebens. Außerdem haben sie auf einmal überall Geschwister. Warum? Nun, viele Menschen auf der ganzen Welt, in den verschiedensten Kirchen und Gemeinden, sind bekennende Christen. Sie haben nun denselben Vater wie diese und sind folglich verwandt. Vielleicht leben Sie in Limburg oder Umgebung. Nun, dann haben Sie die Gelegenheit, viele interessante Menschen kennenzulernen, die zwar sehr unterschiedlich sind, aber alle die Liebe Gottes in ihrem Herzen wohnen haben. Und das werden Sie spüren. Der Start in ein Leben mit Jesus Christus ist nicht schwer oder kompliziert. Ich werde anschließend ein einfaches Gebet sprechen, das Sie von ganzem Herzen nachsprechen können. Tun Sie das, verspreche ich Ihnen, dass Jesus noch heute in Ihr Herz einziehen wird und Sie nie mehr dieselbe oder derselbe sein werden. Beten Sie dieses Gebet und machen Sie ganze Sache mit Gott. Sprechen Sie mir bitte nach. Herr Jesus, ich glaube, dass du Gottes Sohn bist. Ich glaube, dass du auch für meine Fehler und mein Versagen am Kreuz gestorben bist. Ich glaube, dass du von den Toten auferstanden bist und nun zur Rechten des Vaters sitzt. Ich habe viele Fehler gemacht, Menschen verletzt und mein Leben an deinem Willen vorbeigelebt. Bitte vergib mir und hilf mir, in deinen vollkommenen Plan für mein Leben hineinzufinden. Du sollst von nun an der Herr meines Lebens sein. Ich danke dir, dass ich jetzt neues Leben empfangen habe. Und ein Kind Gottes geworden bin. Amen. Wenn Sie dieses Gebet von ganzem Herzen gebetet haben, sind Sie jetzt ein Kind Gottes geworden. Gott selbst wird Ihrem Geist bestätigen, dass Sie nun Gottes Tochter, Gottes Sohn sind und ewiges Leben haben. Hier noch ein paar wichtige Tipps, damit Sie in Ihrer Beziehung zu Gott schnell wachsen und ein erfolgreiches Leben führen können. Tipp 1. Suchen Sie sich eine Gemeinde, in der das volle Evangelium gepredigt wird. Und gehen Sie regelmäßig in die angebotenen Veranstaltungen. Am besten Sie besuchen dort einen Glaubensgrundkurs, um die Fundamente des Glaubens kennenzulernen. Wenn Sie im Landkreis Limburg-Weilburg oder Umgebung wohnen, kommen Sie doch gerne zum Christuszentrum Limburg. Wir bieten solch einen Glaubensgrundkurs 1 bis 2 Mal im Jahr an. Die Teilnahme ist für Sie kostenfrei und völlig unverbindlich. Ein weiteres Highlight des Christuszentrums, das wie kaum etwas anderes Ihr geistiges Leben bereichern wird, ist das spezielle Begegnung mit Gott Wochenende, das wir regelmäßig anbieten. Hier können Sie in einer sehr intensiven Zeit mit Gott sein aktives Handeln an sich selbst erleben und Gott so nahe kommen, wie das im Alltag nur sehr selten geschieht. Informationen hierzu senden wir Ihnen gerne zu. Tipp 2. Lesen Sie jeden Tag in der Bibel. Die Heilige Schrift ist das geschriebene, durch den Heiligen Geist inspirierte Wort Gottes. Es ist die perfekte Anleitung für Ihr Leben. Immer bevor Sie darin lesen, sollten Sie Gott bitten, Ihnen die Schriftstellen aufzuschließen, die Ihnen in der jetzigen Situation helfen können. Beginnen Sie damit im Neuen Testament, dem zweiten Teil der Bibel, zu lesen. Dort geht es um Jesus Christus. Sie werden ermutigt und auferbaut. Gerne senden wir Ihnen kostenfrei einen Bibelleseplan zu. Tipp 3. Sprechen Sie mit Gott im Gebet, um ihn besser kennenzulernen. Reden mit Gott ist nicht nur ein einseitiges Abladen Ihrer Probleme. Gott wird Ihnen auch antworten. Er hat fest versprochen, dass er unsere Gebete, wenn wir sie im Glauben vor ihn bringen, auch beantworten wird. Er redet auf unterschiedliche Weise. Manchmal spricht er direkt zu mir in meinen Gedanken. Oft tut er es aber durch sein Wort, die Bibel, oder durch andere Christen. Seien Sie gespannt und rechnen Sie fest damit, dass Gott sich Ihnen offenbaren wird. Mein Hauptziel und das aller meiner Mitarbeiter ist es, Menschen mit dem lebendigen Gott bekannt zu machen. Wenn Sie Jesus durch diesen Dienst kennengelernt haben, würde ich mich sehr freuen, von Ihnen zu hören. Vielleicht schreiben Sie mir einen Brief. Dann bitte an Pastor Bernd C. Trümper, Schulstraße 5 in 65558 Heistenbach. Oder Sie schicken mir einen Fax an den 06432 98174. Oder eine E-Mail an info@cclm.de. Alles kleingeschrieben. Ich verspreche Ihnen, ich werde meine Freude über Ihre Entscheidung für Jesus mit vielen anderen Christen teilen. In der Bibel steht, dass die Engel im Himmel feiern für jeden einzelnen Menschen, der zu Gott findet. Besonders freuen würde ich mich, Sie einmal persönlich kennenzulernen. Unsere Gottesdienste sind jeden Sonntag um 10 Uhr in unserem Gemeindezentrum, dem alten Limburger Metropoltheater in der Josef-Ludwig-Straße 2. Wie auch immer, ich freue mich sehr, von Ihnen zu hören. Erlauben Sie mir noch einen letzten Hinweis. Wenn Sie über einen Internetzugang verfügen, schauen Sie doch einmal auf unsere Website vorbei. Unter www.cclm.de finden Sie zahlreiche interessante Informationen und Fotos zu unseren Veranstaltungen. Besonders der Downloadbereich mit Predigten im MP3-Format zum kostenfreien Download ist vielerorts ein Geheimtipp. Kopieren und auf CD brennen ist ausdrücklich erlaubt. Also schauen Sie mal vorbei unter www.cclm.de. Ich wünsche Ihnen gottesreichen Segen, Ihr Bernd C. Trümper. Liebe Hörerin, lieber Hörer, mein Name ist Bernd C. Trümper. Ich bin Pastor des Christuszentrums Limburg. Ich freue mich sehr, dass Sie sich die Zeit genommen haben, diese Aufnahme anzuhören. Möglicherweise sind Sie überrascht über die Art, wie hier über Gott gesprochen wird, und Sie fragen sich, ob es wirklich möglich ist, Jesus heute persönlich zu begegnen. Jesus Christus ist real. Tatsächlich ist unser Verstand nicht fähig, diesen wunderbaren Gott der Bibel ganz zu erfassen. Die Bibel lehrt uns, dass wir uns nur auf eine einzige Weise Gott nähern können. Durch Glauben. Jesus machte uns anhand des weltbekannten Senfkornbeispiels deutlich, dass wir nicht überfordert sein würden, genug Glauben aufzubringen, um ihm zu begegnen. Niemand wird Nachfolger Jesu Christi, nichts anderes bedeutet das Wort Christ, ohne Jesus als Herrn über sein Leben anzunehmen. Die Voraussetzungen sind für viele fast zu leicht. Wenn sie glauben, dass Jesus der Sohn Gottes ist, dass er für ihre Schuld am Kreuz starb und nach 3 Tagen von den Toten auferstand, erfüllen sie bereits die Hälfte der Voraussetzungen. Die andere Hälfte ist ihr Wunsch, von ihrem bisherigen Lebensstil umzukehren und von nun an Jesus Christus die uneingeschränkte Herrschaft über ihr Leben zu geben. Die Folgen werden sie erstaunen. Plötzlich sind sie nie mehr allein. Jesus Christus hat ihnen versprochen, immer und überall bei ihnen zu sein. Er ist von dann ab ihr Helfer. Er hört ihnen zu, er tröstet sie und er hilft ihnen aus jeder Krise ihres Lebens. Außerdem haben sie auf einmal überall Geschwister. Warum? Nun, viele Menschen auf der ganzen Welt, in den verschiedensten Kirchen und Gemeinden, sind bekennende Christen. Sie haben nun denselben Vater wie diese und sind folglich verwandt. Vielleicht leben sie in Limburg oder Umgebung. Nun, dann haben sie die Gelegenheit, viele interessante Menschen kennenzulernen, die zwar sehr unterschiedlich sind, aber alle die Liebe Gottes in ihrem Herzen wohnen haben. Und das werden sie spüren. Der Start in ein Leben mit Jesus Christus ist nicht schwer oder kompliziert. Ich werde anschließend ein einfaches Gebet sprechen, das Sie von ganzem Herzen nachsprechen können. Tun Sie das, verspreche ich Ihnen, dass Jesus noch heute in Ihr Herz einziehen wird und Sie nie mehr dieselbe oder derselbe sein werden. Beten Sie dieses Gebet und machen Sie ganze Sache mit Gott. Sprechen Sie mir bitte nach. Herr Jesus, ich glaube, dass du Gottes Sohn bist. Ich glaube, dass du auch für meine Fehler und mein Versagen am Kreuz gestorben bist. Ich glaube, dass du von den Toten auferstanden bist und nun zur Rechten des Vaters sitzt. Ich habe viele Fehler gemacht, Menschen verletzt und mein Leben an deinem Willen vorbeigelebt. Bitte vergib mir und hilf mir, in deinen vollkommenen Plan für mein Leben hineinzufinden. Du sollst von nun an der Herr meines Lebens sein. Ich danke dir, dass ich jetzt neues Leben empfangen habe. Und ein Kind Gottes geworden bin. Amen. Wenn Sie dieses Gebet von ganzem Herzen gebetet haben, sind Sie jetzt ein Kind Gottes geworden. Gott selbst wird Ihrem Geist bestätigen, dass Sie nun Gottes Tochter, Gottes Sohn sind und ewiges Leben haben. Hier noch ein paar wichtige Tipps, damit Sie in Ihrer Beziehung zu Gott schnell wachsen und ein erfolgreiches Leben führen können. Tipp 1. Suchen Sie sich eine Gemeinde, in der das volle Evangelium gepredigt wird. Und gehen Sie regelmäßig in die angebotenen Veranstaltungen. Am besten Sie besuchen dort einen Glaubensgrundkurs, um die Fundamente des Glaubens kennenzulernen. Wenn Sie im Landkreis Limburg-Weilburg oder Umgebung wohnen, kommen Sie doch gerne zum Christuszentrum Limburg. Wir bieten solch einen Glaubensgrundkurs 1 bis 2 Mal im Jahr an. Die Teilnahme ist für Sie kostenfrei und völlig unverbindlich. Ein weiteres Highlight des Christuszentrums, das wie kaum etwas anderes Ihr geistiges Leben bereichern wird, ist das spezielle Begegnung mit Gott-Wochenende, das wir regelmäßig anbieten. Hier können Sie in einer sehr intensiven Zeit mit Gott sein aktives Handeln an sich selbst erleben und Gott so nahe kommen, wie das im Alltag nur sehr selten geschieht. Informationen hierzu senden wir Ihnen gerne zu. Tipp 2. Lesen Sie jeden Tag in der Bibel. Die Heilige Schrift ist das geschriebene, durch den Heiligen Geist inspirierte Wort Gottes. Es ist die perfekte Anleitung für Ihr Leben. Immer bevor Sie darin lesen, sollten Sie Gott bitten, Ihnen die Schriftstellen aufzuschließen, die Ihnen in der jetzigen Situation helfen können. Beginnen Sie damit im Neuen Testament, dem zweiten Teil der Bibel, zu lesen. Dort geht es um Jesus Christus. Sie werden ermutigt und auferbaut. Gerne senden wir Ihnen kostenfrei einen Bibelleseplan zu. Tipp 3. Sprechen Sie mit Gott im Gebet, um ihn besser kennenzulernen. Reden mit Gott ist nicht nur ein einseitiges Abladen Ihrer Probleme. Gott wird Ihnen auch antworten. Er hat fest versprochen, dass er unsere Gebete, wenn wir sie im Glauben vor ihn bringen, auch beantworten wird. Er redet auf unterschiedliche Weise. Manchmal spricht er direkt zu mir in meinen Gedanken. Oft tut er es aber durch sein Wort, die Bibel, oder durch andere Christen. Seien Sie gespannt und rechnen Sie fest damit, dass Gott sich Ihnen offenbaren wird. Mein Hauptziel und das aller meiner Mitarbeiter ist es, Menschen mit dem lebendigen Gott bekannt zu machen. Wenn Sie Jesus durch diesen Dienst kennengelernt haben, würde ich mich sehr freuen, von Ihnen zu hören. Vielleicht schreiben Sie mir einen Brief. Dann bitte an Pastor Bernd C. Trümper, Schulstraße 5 in 65558 Heistenbach. Oder Sie schicken mir einen Fax an den 06432 98174. Oder eine E-Mail an info@cclm.de. Alles kleingeschrieben. Ich verspreche Ihnen, ich werde meine Freude über Ihre Entscheidung für Jesus mit vielen anderen Christen teilen. In der Bibel steht, dass die Engel im Himmel feiern für jeden einzelnen Menschen, der zu Gott findet. Besonders freuen würde ich mich, Sie einmal persönlich kennenzulernen. Unsere Gottesdienste sind jeden Sonntag um 10 Uhr in unserem Gemeindezentrum, dem alten Limburger Metropoltheater in der Josef-Ludwig-Straße 2. Wie auch immer, ich freue mich sehr, von Ihnen zu hören. Erlauben Sie mir noch einen letzten Hinweis. Wenn Sie über einen Internetzugang verfügen, schauen Sie doch einmal auf unsere Website vorbei. Unter www.cclm.de finden Sie zahlreiche interessante Informationen und Fotos zu unseren Veranstaltungen. Besonders der Download-Bereich mit Predigten im MP3-Format zum kostenfreien Download ist vielerorts ein Geheimtipp. Kopieren und auf CD brennen ist ausdrücklich erlaubt. Also schauen Sie mal vorbei unter www.cclm.de. Ich wünsche Ihnen Gottes reichen Segen, Ihr Bernd C. Trümper.